Stellt euch vor, dass eure zukünftige Stromrechnung davon abhängt, welche Entscheidungen heute getroffen werden. Milliarden gehen gerade in neue Gaskraftwerke und das soll angeblich die Energieversorgung der Zukunft sicher machen und günstig. Aber ist das vielleicht ein teurer Irrweg, den wir sehr, sehr teuer bezahlen werden in der Zukunft? Wir sprechen heute mit einem Experten aus der Energiebranche, der gerade zu diesem Thema eine unglaublich spannende Studie veröffentlicht hat. Und was, wenn erneuerbare Energien trotz aller Zweifel längst die günstigste Lösung sind? Das ist hochgradig spannend. Die Studie heißt Systemkostenvergleich von neuen Erdgaskraftwerken mit neuen Solar- und Windenergieanlagen an Land. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Heute Ralf Bischoff zu Gast bei Alles wird Strom. Und über das Thema Kosten von Gaskraftwerken sprechen wir nach der Einblendung von unserem heutigen Sponsor.
Und das ist heute GoE mit ihren genialen Ladelösungen für Elektroautos, um die Elektroautos unterwegs immer sicher und zuverlässig aufzuladen. Und ich muss an der Stelle auch mal sagen, ich habe die GoE-Produkte schon benutzt, bevor sie uns überhaupt hier unterstützt haben. Also aus voller Überzeugung finde ich die Produkte echt genial. Da gehört zum Beispiel so eine Gemini Flex dazu. Die kann man unterwegs überall hin mitnehmen und noch mit so einem Adapter-Set kann man dann wirklich überall laden. Das habe ich auch schon gemacht, ja. Also selber schon im Skigebiet im Winter hier an so einer Drehstromsteckdose geladen. Schuko-Steckdose findet man überall, geht zwar langsam, aber hey, man hat Strom. Und sogar im Camping hier mit so einem Adapter funktioniert das wunderbar. Also GoE finde ich wirklich eine tolle Marke, die ich bedingungslos unterstützen kann. Auch das Team dahinter ist großartig. So unterstützen uns im Prinzip seit Anfang an hier beim Podcast. Deswegen vielen lieben Dank an der Stelle. Und wenn ihr noch geniale Ladelösungen sucht, wisst ihr jetzt wo.
So, lieber Ralf, ich freue mich sehr, dass du hier bist und für alle, die jetzt hier natürlich die wunderbare Stimme von Robin vermissen, der ist leider ausgefallen, weil heute in seiner ganzen Straße das Glasfaser abgestellt wurde, weil dort gebuddelt wird und er lässt sich entschuldigen, er kann leider nicht dabei sein. Lieber Ralf, warum reden aktuell eigentlich so viele über neue Gaskraftwerke und warum hast du jetzt hier mal eine Studie durchgeführt und einfach mal nachgerechnet, was das Ganze denn kosten könnte? Einmal das fossile System versus dem erneuerbaren System. Was machst du eigentlich und woher kommst du überhaupt?
Ja, hallo Felix, da sind ja viele Fragen. Ich habe mal vor langer, langer Zeit Elektrotechnik studiert. Und habe schon während des Studiums gesagt, Erneuerbare ist das Thema. Bin da über 30 Jahren in dieser Branche tätig. Habe sowohl bei Verbänden gearbeitet, war auch eine lange Zeit bei einem großen Konzern, habe da vor allen Dingen Erneuerbare vermarktet, Wasserkraft, Windkraft etc. Und bin jetzt seit einigen Jahren selbstständig, mache energiewirtschaftliche Beratung, kümmere mich viel um regionale Direktlieferkonzepte, mache aber halt auch so ein bisschen Themen, die auch die Politik berühren. Und ich bin halt gefragt worden von der Deutschen Umwelthilfe und dem Wirtschaftsverband Windkraftwerke, ob ich mal einfach vergleichen könnte, weil es ja ein politisches Thema ist, die Erzeugungskosten von Erneuerbaren, und zwar zuzüglich dem, was wir an Netzausbau und Speicherausbau brauchen, im Vergleich zum neuen Erdgaskraftwerk. So, das ist eine relativ einfache, übersichtliche Arbeit und das Ergebnis ist auch relativ klar. Und in der Tat wird es kontrovers diskutiert.
Ja, genau, das wollen wir jetzt ja machen. Ich freue mich total, weil du hast nämlich lange auch, wenn man in deinen Lebenslauf schaut, bei RWE gearbeitet tatsächlich. Also du bist sozusagen auch dort in der Wirtschaft gewesen und hast ja im Grunde für einen großen Konzern da auch die Strategien mitentwickelt in den Bereich. Bei dir steht da RWE Energy GmbH beziehungsweise Commercial Optimization, also sozusagen das ganz große Rad, wo du da unterwegs warst. Deswegen umso spannender, mal jemanden wie dich hier aus der Wirtschaft im Podcast zu haben. Robin hat sich wirklich total geärgert, dass er hier nicht dabei sein kann gerade. Aber vielleicht diese erste Frage, du hast gerade gesagt, das wird hart diskutiert. Warum reden eigentlich aktuell so viele über diese neuen Gaskraftwerke. Was ist die Idee dahinter oder was ist das Problem, was diese Gaskraftwerke eigentlich lösen sollen?
Ja, ich glaube, man muss da erstmal sehr genau sein in der Definition. Ja. Also wir haben ja gesagt, die Aufgabe ist Erdgaskraftwerk. Ja. So Gas ist Biogas, Wasserstoff, grüner Wasserstoff ist auch ein Gas. Ne. Und Kraftwerk kann im Grunde genommen auch alles sein, bis hin zu Brennstoffzellen oder Motorkraftwerke, ja, zum Beispiel für Biogasanlagen. Warum diskutieren wir darüber, ob wir neue brauchen? Das liegt im Wesentlichen daran, dass wir sagen, wir wollen eine Elektrifizierung haben. Das heißt nicht nur das heutige Niveau an Stromverbrauch, vielleicht auch noch Zuwachs, was weiß ich, gerade im Bereich Rechenzentren und so weiter. Und wir wollen halt zusätzliche Sektoren elektrifizieren. Mobilität, Wärme. So, wir brauchen also eher mehr Strom und zwar auch Strom, wenn es mal kalt und dunkel ist. Und auf der anderen Seite gab es einen Atomausstieg, der ja beendet ist. Ich glaube, der bleibt auch beendet, trotz einiger Diskussionen. Es gibt auch sowas wie einen Kohleausstieg. Der ist nicht ganz so hart definiert, aber es ist übergreifend der Wunsch, die Kohlekraftwerke möglichst zu bestimmten Daten abzuschalten. Mhm. Und dann stellt sich halt die Frage, was reiht sich da ein? Und da brauchen wir speicherbare Dinge. Biomasse ist an sich genauso gut speicherbar wie Kohle oder Gas, ne? Also Biomasse dann auch durchaus in gasförmiger Form, wird aber nicht reichen. Brauchen also noch was anderes. So. Und die eine Fraktion sagt sozusagen jetzt möglichst schnell die noch laufenden Kohlekraftwerke abzulösen durch neue Anlagen. Und die sollen dann erstmal möglichst sauber, möglichst hohen Wirkungsgrad haben. Das trifft auf mit Erdgas betriebenen Kraftwerken zu. Und die kann ich halt später umsetzen. Das war ja auch schon der Plan von der Ampel auf dann grün erzeugten Wasserstoff. Kann auch Biomethan nehmen und so weiter. Na, aber wie gesagt, sind begrenzte Mengen. Das ist die Route. Und was ich denke, was dazugekommen ist, auch seit den Ampelplänen, ist das eine, dass sich der Strombedarf nicht so schnell und hoch entwickelt hat. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir eine ganz rapide Entwicklung bei den Großbatterien gehabt, bei den kleinen natürlich auch, aber insbesondere Großbatterien sind so schnell in den Preisen verfallen und es gibt so ein reichhaltiges Angebot, auch von verschiedenen Herstellern. Und auf der anderen Seite ist noch ein dritter Faktor, der sich auch in den letzten 2-3 Jahren entwickelt hat, dass klassische Erdgas-Turbinenkraftwerke, also die auf Turbinen angewiesen hat oder auch auf Dampfturbinen, dass sie sich je nachdem, was man als Vergleichspunkt nimmt, im Preis verdoppelt oder verdreifacht haben. Das heißt, wenn man merkt, Batterien sind so günstig geworden, Kraftwerke zurzeit so teuer, also klassische Turbinenkraftwerke, was im Wesentlichen an der hohen Nachfrage, Stromnachfrage in den USA liegt, vor allen Dingen für Rechenzentren, aber nicht nur. Es ist einfach so eine hohe Nachfrage, dass die Kraftwerkslieferanten nicht hinterherkommen. So, dann stellt sich eigentlich die Frage, sollte man nicht jetzt möglichst viel mit Batterien machen und später erst gucken, wie viel Kraftwerke brauche ich da noch, also thermische Kraftwerke oder umgekehrt. So, und ich bin sehr deutlich der Meinung und meine auch, dass das kann man gut darlegen, dass man sich erstmal auf Batterien, sagen wir mal, fokussieren sollte. Es wird sicher auch das ein oder andere Erdgaskraftwerk geben, was man jetzt schon ersetzen könnte. Und wie gesagt, diesen Bau von neuen thermischen Kraftwerken weiter nach hinten schiebt. So, da gibt es unterschiedliche Auffassungen und im Grunde genommen könnte man es auch dem Markt überlassen, aber die Politik tickt halt sehr dafür, über Ausschreibungen, das von vornherein eigentlich eben nicht technologieoffen und fair, sondern sozusagen von einem gewünschten Ergebnis her zu denken. Das ist auch jetzt unabhängig, denke ich, von der technischen, wirtschaftlichen Einschätzung ist es auch so ordnungspolitisch der falsche Weg.
Also lass uns doch mal ganz kurz nochmal die Leute abholen, gerne, die sich jetzt wirklich gar nicht so gut auskennen. Ganz grob mal, wie entsteht denn unser Strom heute und warum braucht es denn überhaupt so etwas wie Backup?
Ja, ich würde gar nicht sagen Backup, sondern dass nachts die Sonne nicht scheint, ist allgemein bekannt. Und es gibt dann halt sowas Böses wie die Dunkelflauten, dass halt kein Wind weht. Und zwar auch durchaus mal über mehrere Tage und im Grunde genommen europaweit. Also dass gar keiner weht, natürlich nicht, aber dass er deutlich unter dem liegt, was man, sagen wir mal, für die Jahreszeit erwarten würde. Das ist ein Fakt, habe ich vor 20 Jahren auch noch anders gesehen, muss man mal zur Kenntnis nehmen. Beispiel ist so eine im Winter so eine stabile Hochdruckphase. Also tagsüber ist das sogar super, ist ganz kalt, ganz klarer Himmel, ja, super Solarertrag. Aber halt nur für ein paar Stunden im Winter, ne? So, und aber kaum ein Lüftchen. So. Und das ist meistens auch stabil und so ein Hochdruckgebiet, sieht man ja abends auf der Wetterkarte oder auf dem Handy auf der Wetterkarte. Das ist halt deutlich größer als Deutschland, ja. Also uns hilft es dann auch nicht so das Ausland, sondern muss man sagen, da ist im großen Rahmen einfach weniger da. Okay. Und da muss da irgendwie noch was einspringen. So. Und das wird, solange es nicht eine bisher nur auf dem Papier existierende Langfristbatterie gibt. Also langfristig meine ich dann auch nicht irgendwie bis zu 100 Stunden wird ja diskutiert, sondern da reden wir eher über 500 und mehr Stunden, ja. Solange es die nicht kommerziell gibt, wird man, ich sag mal, irgendwas verbrennen müssen. Ja? Also das Verbrenner aus im Stromerzeugungsbereich sehe ich noch nicht. Man kann aber natürlich den Brennstoff ändern. Ja? Also das wäre eigentlich das Entscheidende zu sagen, ich gehe dort eben entweder auf Bio-Brennstoffe oder dann halt auf Wasserstoff oder zur Not auch, was weiß ich, was da alles diskutiert von Methanol oder Ammoniak. Ja? Ja. Aber im Grunde genommen produziere ich mir meinen Wasserstoff aus Überschüssen mit erneuerbaren Energien.
Ja, du hast es gerade gesagt, also im letzten Jahr waren ja schon 15-16% Solar, 30% kam aus Wind, aber die sind natürlich nicht immer da. Dann hast du es auch vorhin angerissen, Biomasse wäre eine Möglichkeit, dort eine Art Puffer zu bilden. Also es gibt ja knapp 8000 Biogaskraftanlagen, die zum großen Teil immer noch überhaupt nicht flexibel genutzt werden, sondern einfach stumpf einspeisen. Und dann haben wir auch noch ein bisschen Wasserkraft in Deutschland und die Ausschreibung, das wollte ich eigentlich erst später reingehen, hast du gerade eben mal so in so einem halben Nebensatz gesagt. Das ist nämlich wirklich irre, liebe Leute, die Backup durch Batterien, du hast gerade selber gesagt, der Preis für Batterien ist enorm gesunken, viel, viel, viel günstiger, als viele Prognosen und Studien da überhaupt angenommen haben. Also wir sind jetzt mittlerweile bei 150, 200 Euro pro Kilowattstunde und noch darunter. Bei CATL auf der Intersolar haben wir Großbatterien im Megawattbereich für $65 die Kilowattstunde 2025 angeboten bekommen. Also da muss noch ein bisschen Leistungselektronik dazu, aber bei $65 und es geht noch weiter runter, das ist krass günstig. Also das ist so günstig, dass man sagen muss, das müsste man eigentlich bauen, weil es so billig ist. Jetzt ist aber diese Ausschreibung, und da bin ich fast vom Stuhl gefallen, liebe Leute, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Jetzt hat man die Ausschreibung einfach so gemacht, ja, die Batterien oder die Backup-Systeme oder diese flexiblen Lasten oder Erzeuger, die wir da brauchen für die Stabilisierung, Versorgungssicherheit, die müssen mindestens 10 Stunden im Dauerbetrieb diese Leistung zur Verfügung stellen können. Und da habe ich gedacht, hä, Leute, 10 Stunden, das ist ja völlig, völlig Banane, weil eine Batterie, das reicht ja im Grunde, du hast gerade gesagt, diese Dunkelflaute, das sind Stunden, das sind mal ein paar Tage, das sind sozusagen viele, also es gibt nicht so viele Phasen im Jahr, habe ich gelernt vom Deutschen Wetterdienst, wo wir lange Phasen von mehr als 48 Stunden haben, wo zu wenig Wind und zu wenig Sonne da ist. Das ist relativ überschaubar. Das sind so 16 bis 19 Tage im Jahr. Das ist gar nicht so viel. Da könnten Batterien richtig viel schon wegpuffern. Aber bei so einer Ausschreibung, wenn ich die so gestalte, da ist natürlich jede Batterie im Grunde raus, weil die dann nach ein paar Stunden irgendwann dann auch doch leer ist. Das meintest du wahrscheinlich gerade mit dieser Ausschreibung, dass man sich da einfach die Ausschreibung so stellt, dass eigentlich nur noch das eine oder die Technologieoffenheit in Anführungszeichen geht nur noch für Gas, weil man macht sich die Ausschreibung so, wie man sie braucht.
Ja, also bisher war das ja halt so, dass Kraftwerke ja, außer jetzt im Bereich erneuerbare Energien, nicht ausgeschrieben wurden, ja, klassische Kraftwerke, sondern Anbieter, die Kraftwerksbetreiber, die haben halt geguckt, ne, rentiert sich es am Markt, eine Investition zu tun oder nicht. Das wurde in der Wissenschaft diskutiert, ob das ausreicht. wenn man so einen großen Anteil Erneuerbare hat, weil dann die Stunden, na, ob das jetzt 19 Tage sind oder 29 oder nur 9, ist erstmal egal. Aber auf jeden Fall die Zeit, wo diese Anlagen laufen, dann nach der einen Theorie nicht genug Geld verdienen können, damit sich die Investition mal rentiert. Ich teile die
Genau.
Theorie nicht, aber sagen wir mal, sie ist auch
Ja.
schon weit verbreitet. Und Politik hat natürlich Angst, dass sie irgendwann mal verantwortlich gemacht wird. Ihr habt nicht darauf geachtet, dass genug in neue Kraftwerke investiert wird, obwohl die anderen ja entweder sozusagen über Beschlüsse abgeschaltet wurden oder halt immer älter wurden. Ja? Also jedes Kraftwerk kommt ja irgendwie mal am Ende seiner Lebenszeit und dann wäre sozusagen eine Neuinvestition teurer, als ein neues zu bauen. So, und dann hat die Politik gesagt, okay, wir wollen halt neue Kapazitäten ausschreiben. Und das Kriterium, also wenn ich jetzt über Dunkelflauten nachdenke, dass eine Batterie oder das kann ja auch eine andere Speichertechnologie sein, ja, werden auch durchaus noch einige Pumpspeicher in Deutschland geplant, dass sie 10 Stunden bereitstellen soll, das macht für mich schon Sinn, weil wir sagen mal, einen erhöhten Strombedarf über den Tag habe, ne? Und eben nicht für 1 oder 2 Stunden, sondern es ist so Pi mal Daumen 10 Stunden. Das macht schon Sinn. Was nicht okay ist, ist zu sagen, die müssen, und das ist jetzt der Vorschlag von der Ministerin Reiche, die müssen in einer Stunde wieder aufgeladen werden können. Weil
Ah,
wenn man
genau.
sich, das habe ich auch in der Studie gezeigt, oder kann man sich, was ist, auf Energy Charts oder smart.de oder so auch angucken, dass auch die heute die Pumpspeicher, da haben wir ja schon fast 10 Gigawatt, ja, dass sie natürlich an solchen Tagen dann im Winter tagsüber entladen, also zusätzlich reinbringen und nachts dann sich vollladen, ja, und zwar über mehrere Stunden, nicht eine Stunde, sondern über 10, 12, 14 Stunden, ja, so. Und jetzt von den Batterien etwas anderes zu fordern, ist meines Erachtens überhaupt nicht begründbar. Und ich stelle mir auch die Frage, ob die Europäische Kommission das durchwinkt. Die guckt nämlich sehr genau darauf, dass diese Ausschreibung für die sogenannten Kapazitätsmärkte in Europa, die gibt es in anderen Ländern schon längst, Großbritannien, Belgien, Polen und so weiter, dass die eben fair sind, also auch fair sind im Sinne von, dass die Technologien eben tatsächlich technologieoffen im Wettbewerb sein können. Und da gibt es gewisse Reduktionsfaktoren. Also die Nennleistung von der Batterie ist je nachdem, wie lange sie liefern kann, wird die höher angerechnet. G-Rating-Factors nennt man das, ja. So kann man berechnen. Also, dass ich auch sagen kann, mit einer Batterie, die, was weiß ich, maximal 6 Stunden liefern kann, kann ich gegen ein großes Kraftwerk antreten, dass das einigermaßen fair ist. Aber zusätzlich zu sagen, die muss nach einer Stunde aufgeladen sein, ist meines Erachtens nicht begründbar. Und ich wäre überrascht, wenn das hält.
Also das sind ja sozusagen die Kniffe, die ich mache, wenn ich einer Technologie so ein bisschen den Vorrang geben möchte, ne? Also
Ja.
das ist so im Hintergrund, spielen dann solche Sachen dort eine große Rolle. Und jetzt, ich frage einfach mal diese Fragen aller Fragen, weil das ist eigentlich das Hauptding, mit dem wir hier auf YouTube, bei TikTok, bei Instagram, auch in den Podcast-Portalen konfrontiert werden. Die Erneuerbaren sind eigentlich günstig. Sie sind zwar günstig, aber das System drumherum macht sie dann so teuer. Du hast ja jetzt sozusagen dieses System mal berechnet, also das eine versus das andere. Stimmt das denn wirklich, dass das Gesamtsystem dann durch diese Backup Kraftwerke so teuer wird, dass die Erneuerbaren eigentlich die teurere Lösung sind, weil viele Wissenschaftler sagen ja, dem widersprechen wir. Und du hast es jetzt einmal ausgerechnet.
Ja, also das ist eigentlich relativ simpel und ich meine, andere kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Die sind da meistens nur so sehr versteckt. Ich hab's einfach versucht, das simpel und nachvollziehbar zu machen, ne? Das eine ist, was die Erzeugungskosten angeht von Erneuerbaren, da haben wir einfach uns die rausgenommen, die sozusagen die größten Marktanteile haben und auch das meiste in der Zukunft leisten werden. Das ist Photovoltaik-Freifläche, Photovoltaik-Dach und Windenergie an Land. Da hat man auch sehr transparente Preise, also was über die Ausschreibung der Bundesnetzagentur im Rahmen des EEG ist, was die fordern. So, und da sind wir bei Freiflächenerzeugungskosten so um die 5 Cent pro Kilowattstunden. Bei Wind sind wir inzwischen auch an mittleren Standorten bei 8 Cent in den letzten Ausschreibungen, ist deutlich runtergegangen. Und Photovoltaik, also Dach-PV, kleine, wir haben absichtlich die kleinste Anlagen genommen, bis 10 kW. nur der Überschuss wird ja sozusagen zur Verfügung gestellt. Ne? Wenn man die Überschussvergütung nehmen, dann sind wir auch irgendwie so ein bisschen über 8 Cent im Jahr 2027. Das heißt, ich habe Erzeugungskosten so zwischen 5 bis 8, ja, in dem Rahmen. So, und dann brauchen wir einen Netzausbau. Das ist auch allgemein bekannt. Und da muss man sich sehr genau angucken bei den Zahlen, die veröffentlicht werden. Zum Beispiel ungefähr 250 Milliarden Investitionen bis 2045 in den Verteilnetzen notwendig. Dass nur ein Teil dessen tatsächlich für Erneuerbare ist. Teilweise ist das, sind es natürlich einfach Erneuerungen. Ja? Da muss mal was neu gemacht werden oder neue Wohngebiete angeschlossen werden und so weiter. Ja? Ich habe natürlich auch neue Verbraucher. Ja, also Rechenzentren, Power-to-Heat, Wärmepumpen, Ladeboxen, was auch immer. So, das hat erstmal natürlich mit Erzeugung nichts zu tun. Ne? Diese Kosten würden ja auch entstehen, wenn die, was weiß ich, Kohlestrom aus Polen oder Atomstrom aus Frankreich kriegen würden. So, das kann ich nicht in Erneuerbaren anrichten. So, und dann muss man mit einem, das ein paar Annahmen schon machen, aber ich bin darauf gekommen, dass ungefähr 40% von diesen Investitionen, Milliardeninvestitionen im Verteilnetzausbau nur erneuerbare bedingt sind. Und das Gleiche kann man in den Übertragungsnetzen machen, also in den großen überregionalen Netzen. Da hat man einen großen Anteil, der für den Offshore-Ausbau geht, für die Anbindung der Offshore-Parks. Das haben wir rausgenommen. Und dann haben wir gesagt, was man an Land noch investieren muss. Da ist, genaue Zahlen gibt es nicht, haben wir angenommen 90% erneuerbaren bedingt, 10% dann halt, was weiß ich, Elektrolyseure, Rechenzentren, was auch immer so. Und wenn man das dann auf die Kilowattstunden umlegt, die PV und Windanlagen an Land produzieren, dann liege ich halt so im Bereich von 2 bis, Entschuldigung, das stimmt gar nicht, doch beim Netz ist es ungefähr 2 bis 4 Cent, aber im Durchschnitt 2,6, wenn ich die Technologien im Durchschnitt nehme. Und dann haben wir noch gesagt, wir bauen mal richtig viele Speicher, eigentlich zu viele Speicher. Wir bauen 1 Kilowattstunde Speicher pro Kilowatt installierte Wind- und Solarleistung. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich kommt man mit der Hälfte hin, wenn man das optimiert. Aber wir haben mal gesagt, wir rechnen es mal ganz schlecht. Und dann kommt man im Durchschnitt auf 1,6 Cent pro Kilowattstunde, die man sozusagen braucht, um diese Speicher abzubezahlen, zu betreiben. So, dass man ganz grob sagen kann, auf diese Erzeugungskosten 5 bis 8 kommen noch gut 4 Cent drauf. So. Und wenn ich das vergleiche mit den Erzeugungskosten aus einem neuen Kraftwerk, das so teuer geworden ist, ganz wenig läuft, also ich muss diese teuren Investitionskosten auf diese wenigen Stunden umlegen, dann gucke ich mir noch an, wie sich Erdgaspreise entwickelt haben. Kein Wunder, die sind in den letzten Monaten auch nochmal deutlich nach oben gegangen. Das macht im Endergebnis gar nicht so viel aus, kommt aber natürlich auch noch on top. So, dann haben wir das Thema CO2-Kosten noch. Und dann sieht man einfach, ob diese Systemkosten, also Netze und Speicher für Erneuerbare, ob das jetzt 4 Cent sind oder vielleicht auch 5 Cent, ja, weil irgendeiner noch einen Kostenpunkt findet, das spielt im Grunde genommen keine Rolle. Das ist nicht ausschlaggebend.
Ne? Okay, also das heißt, wenn ich jetzt alles zusammenrechne, also Stromproduktion, Netze, Speicher, was ist dann am Ende günstiger? Das ist dann tatsächlich, die erneuerbaren Energien sind günstiger als das Gas, weil das ist dann ja eine krasse Meldung und eigentlich eine Ohrfeige für die Pläne, die jetzt gerade gemacht werden. Also das ist ja eigentlich ziemlich verrückt und macht ja dann, wenn die Pläne jetzt so kommen sollten, den Strom für uns alle eher teurer als günstiger.
Das ist so. Also wir sind drauf gekommen, dass im Jahr 27, das haben wir uns einfach mal als Betrachtungsjahr rausgenommen, so die Erneuerbaren, die drei, die ich genannt hatte, so ungefähr gute 11 Cent kosten. Also diese kompletten Systemkosten. Stromerzeugung aus einem neuen Erdgaskraftwerk läge zwischen 29 bis 31 Cent pro Kilowattstunde.
Krass. So.
Also sagen natürlich, sagen wir mal, die erneuerbaren Skeptiker, die sagen, naja, aber dass dieses Kraftwerk so wenig läuft, das liegt ja daran, weil ihr so viel für mit Erneuerbaren macht. Genau. Da muss ich sagen, gut, das ist aber jetzt ein wirklicher Konsens, ja, ein sehr breiter Konsens. Wenn ich den Großteil der Energie oder der Arbeit halt mit Erneuerbaren liefere, dann ist der Rest halt relativ wenig, ja, so. Und das ist ja an sich auch gut. Erstmal, dass ich möglichst wenig Brennstoff verbrauche. Und der andere Vorwurf ist halt, wir müssten nicht so viel Kraftwerke bauen, wenn wir nicht die anderen schon ausgeschaltet hätten. Das eine ist die Atomdebatte. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, die nochmal öffentlich zu führen. Und das zweite ist eben der Kohleausstieg, wo ich persönlich finde, kann man durchaus nochmal drüber nachdenken, ob das Sinn macht. Aber das ist im Moment auch eher eine schwierige Diskussion. Ja, weil wir reden darüber, dass wir Kraftwerksleistung zur Verfügung haben, im Extremfall alle 2 Jahre mal für ein paar Tage, ja, wenn wirklich eine ganz extreme kalte Dunkelflaute ist so. Und ich würde dann halt sagen, ja, warum? Also Kohlekraftwerk, das so gut wie nie läuft, ja, das erzeugt ja relativ wenig Kohlendioxid und im europäischen Strommarkt, Emissionshandel sind die Kohlendioxid, also die CO2-Emissionen ja gedeckelt, ja. So. Also das hat überhaupt keine Auswirkung auf die Menge. Die Menge bleibt gleich. Ein Erdgaskraftwerk könnte ein bisschen länger laufen. Der Preis ändert sich ein bisschen. Ist jetzt vielleicht sehr ein bisschen spezifisch, aber tatsächlich ist es so, wir würden die CO2-Emissionen nicht erhöhen. Und ich würde halt argumentieren, das Geld, was wir dann zumindest eine Zeit lang einsparen in Investitionen in ein neues Kraftwerk, ja, mit der können wir in der Zwischenzeit, was weiß ich, Dekarbonisierung und Wärmemarkt machen oder was auch immer. Wir könnten es sinnvoller einsetzen. Ne? Aber das ist eine schwierige Diskussion, die ist im Moment auch, wird nicht so richtig geführt. Deswegen, wenn man da, okay, man hat diese Ausstiegsdaten für Kohle und Atom, ne? Dann muss man sich überlegen, was macht man als nächstes? Und meines Erachtens spricht alles dafür, jetzt erstmal große Batterien zu bauen, weil
Große
man zeigen
Batterien und vielleicht
kann,
auch flexible
ne?
oder Intelligenz der Netze, ne?
Das auf jeden Fall auch, ja. Also das ist ja auch, was wir für ihn verglichen haben, ist Batterien. Und dann ist, glaube ich, noch ein wichtiges Argument, was man kennen muss, ist, dass viele Leute sagen, auch die durchaus offen sind, ja, toll, aber eure Batterien, ja, die halten, was weiß ich, standardmäßig, na, so eine Großbatterie, was heißt, die halten? Die sind auf 2 Stunden Lieferdauer ausgelegt, ne? So, jetzt muss ich natürlich sagen, wenn ich eine 10 MW-Batterie habe mit 2 Stunden Dauer, dann wären das 20 Megawattstunden. Die kann ich natürlich auch 10 Stunden mit 2 MW entladen. Ja, so. Also wenn ich sage, ich baue, um die Solarmengen im Sommer diese Spitzen abzupuffern, und das rechnet sich ja eigentlich fast schon, und ist ganz klar, was gewollt ist und kommt, dann kann ich die im Winter, wenn ich ja deutlich weniger Solarenergie einspeisen muss, dann kann ich die halt nutzen, um die Last zu glätten. Also diese Unterschiede zwischen Tag und Nacht im Strombedarf, die kann ich sozusagen nivellieren. Und das habe ich nicht nur ausgerechnet, sondern das haben auch andere gemacht. Und die kommen ziemlich genau drauf, dass wir 10 Gigawatt damit an Kraftwerkskapazität sparen können. So. Und das passt relativ gut, zufällig natürlich, passt relativ gut mit dem zusammen, was jetzt sozusagen in einem ersten Schub an neuen Kraftwerken ausgeschrieben werden muss und wo Batterien nur mitmachen müssen, dürfen, wenn sie innerhalb einer Stunde aufladen können. Ja? So, und da würde ich ja sagen, das ist ein totaler Mismatch. Ja? Also man sollte es den Batterien jetzt möglichst einfach machen und sagen, je später ich in diese Gaskraftwerke investieren kann, umso
Besser,
besser, weil ich
umso
den
besser.
Kosten spare. Ne? Es ist einfach eine wirtschaftliche Optimierung.
Also ich war ganz kurz, um euch mal ein paar Zahlen zu liefern, Leute, damit ihr mal so einen Anhaltspunkt habt. Wir haben ja mittlerweile schon über 100 Gigawatt an PV-Leistung installiert, auch 70 Gigawatt an Windleistung. Das ist gigantisch. Wir haben in der Spitze in Deutschland 70 Gigawatt, 75 Gigawatt an Leistung, die gebraucht wird, wenn wirklich alles abgefordert wird und vielleicht so 80 Gigawatt, wenn die ganze Industrie alle produzieren. Das heißt, wir haben mehr Leistung, wenn jetzt theoretisch von PV und Wind alles kommen würde, mehr Leistung installiert, als eigentlich die ganze Volkswirtschaft im Moment schon braucht. Das heißt, an solchen Tagen mit zu viel Wind und Sonne haben wir schon Überkapazitäten und teilweise auch das Problem, dass wir es nicht wegtransportiert bekommen in den Süden und so, wo Frau Reiche ja gesagt hat, 3 Milliarden schmeißen wir Strom weg. Das ist ziemlicher Unsinn. Also es gibt eine Entschädigung von ein paar hundert Millionen an die Kraftwerksbetreiber, aber an die Solar- und Windkraftbetreiber. Aber das große Batzen von diesen 3 Milliarden geht an die Kraftwerksbetreiber, die im Süden die Kraftwerke anstellen müssen. Ne? Nur, dass wir das hier nochmal korrigieren. Und die erneuerbaren Energien haben im letzten Jahr 2025 62% des Stroms geliefert und an der Last, weil du hast es gerade gesagt, das finde ich eine irre Nummer, dass sie systemdienlich 56% der Last gedeckt haben. Also das ist ja, also sozusagen das, was an Last gebraucht wurde, die Power, die ins Netz gehen musste, damit alles versorgt werden kann, haben die Erneuerbaren über 50% auch bereitstellen können. Das ist jetzt keine Luftnummer mehr, sondern das ist wirklich jetzt systemrelevant. Und das finde ich halt so verrückt, dass man hier denen, sage ich mal, abspricht, man kann uns versorgen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, diese Dunkelflauten sind ein Problem, aber 80-90% des Jahres schaffen die Erneuerbaren das relativ gut, uns zu versorgen. Nur in diesen 10-20% des Jahres, wo sie nicht genug da sind, da braucht man im Grunde große Kraftwerke oder halt noch die Batterien zusätzlich. Und weil die so billig geworden sind, ist das eigentlich the way to go? Ich habe es jetzt einfach mal ganz kurz so zusammengefasst. Ja. Habe ich das aber richtig verstanden eigentlich?
Ja, das ist vollkommen richtig. So. Und das eine ist eben durch ein intelligentes Design des Gesamtsystems, da müssen einfach die Anreize stimmen, zu sagen, naja, ich schaffe es zum Beispiel, dass im Winter, also in diesen Situationen, die es knapp sind, das ist in der Regel im Winter, ne? So, dass die Wallboxen nicht alle zur ungünstigsten Zeit laden, ne? Sondern dann wirklich halt zu bestimmten Zeiten in der Nacht und dass die Wärmepumpen nicht alle zur gleichen Zeit mit der Spitze laufen und so weiter. Mhm. Also diese ganzen Optimierungen, was auch ein bisschen mit Digitalisierung zu tun hat, aber es gab schon vor 60 Jahren Stromspeicherheizungen, die über eine Rundsteuerung an- und ausgeschaltet wurden. Also ich finde, manchmal wird das Thema übertrieben. Ne? Smart Meter und so ist alles toll, aber man könnte jetzt schon unheimlich viel machen. Und das andere ist, wie man sozusagen diesen Restbedarf, wo ich irgendwas gespeichert haben muss, ja? Und die elektrochemischen Speicher sind noch nicht so weit. Also ich rede eben über mehrere Tage. Und manchmal diese Extreme eben nur alle paar Jahre, dass man was hat. So, und da muss man das dann auch optimieren. Und was wir machen können, ist Biomasse, also gerade Biogas, ja, ist ein riesiges Potenzial. Beim Biogas kann ich nicht nur das Gas speichern, halt in so großen Blasen, hat der ein oder andere schon mal gesehen wahrscheinlich, die dann für mehrere Stunden reichen. Und wo dann diese sehr flexiblen Biogasanlagen halt nur in wenigen Stunden am Tag hochgefahren werden, die meiste Zeit stehen. Sondern ich habe ja auch die Substrate, die genutzt werden, um zum Vergären, ja, also die kann ich monatelang speichern.
Jahrelang.
Ja, also so ein Monat wie ein Kohlehaufen so, ne? Also das muss man optimieren. Dann langfristig werden wir sicher Wasserstoff nutzen. Man kann auch darüber diskutieren, Biomethan, also aufbereitetes Biogas. Biogas ist im Wesentlichen Methan, wie im Erdgas. Und CO2, wenn man das CO2 entfernt und noch ein paar Spurenstoffe, so, dann kann ich das einfach ins Erdgasnetz einspeichern. Ich kann auch die riesigen Erdgasspeicher nutzen, die in Deutschland ja für mehrere Wochen reichen, so, um Biomethan zu speichern. Wir können vielleicht auch welches importieren in Zukunft. Ja? Also da gibt's viele Möglichkeiten. Und sozusagen jetzt einfach zu sagen, ich baue möglichst schnell, möglichst viele große klassische Erdgaskraftwerke, ist meines Erachtens nicht der smarteste Weg, damit umzugehen. Und wenn ich jetzt Erdgaskraftwerke bauen würde, dann würde ich sagen, möglichst dezentral resilient mit Wärmeauskopplung, also was Blockheizkraftwerke sind. Ja. Weil ich dann natürlich einen viel höheren Faktor habe. Also gerade während der kalten Dunkelflaute, die halt in der Regel im Winter auftritt, ja, da brauche ich sowieso zur gleichen Zeit Wärme. Ja. Das wird wunderbar passen, wenn ich die Abwärme des Kraftwerks nutzen kann. Das ist bei den großen neuen Anlagen heutzutage nicht in jedem Fall gesichert.
Also ich muss jetzt ein bisschen Werbung machen, weil du hast es gerade angesprochen, Biogasanlagen haben wir tatsächlich auch schon tolle Podcast-Folgen gemacht, 2 Stück. Und ich war auch schon mal vor Ort, habe mir das angeguckt. Und als ich gehört habe, wie viel Biomasse wir in Deutschland haben, also wenn man jetzt auch noch andere Möglichkeiten wie Biomüll und Abfallreste, Verschnitt und so betrachtet und nicht jede Biogasanlage kann mit allem umgehen, aber das sind gigantische Mengen, wie du gesagt hast, gerade wie so ein Kohlehaufen, den ich dann einfach nutzen kann, weil 2 Jahre kann da so ein Mais auch liegen, das ist wohl kein Problem, bevor er in die Betonkuh geht, das habe ich da gelernt. Schaut euch dazu gerne mal unsere Folgen an mit Robert Wasser und auch mit dem Fabricius, auch gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Und du hast es gerade mit diesen Netzkosten, diese Potenziale, die dort gehoben werden können. Tim Meyer hat da auch eine tolle Studie rausgebracht, hatten wir hier auch eine Folge drauf, auf dem Kanal Alles wird Strom, dass man bis zu 12 Milliarden Kosten im Jahr runterkriegen kann, wenn man einfach nur anfängt, die Netze intelligenter zu machen. Das fand ich eine irre Zahl, weil das sind ja die Netzentgelte, die wir jetzt immer alle zahlen, weil es halt noch nicht so intelligent ist. Vielleicht noch mal so eine abschließende Frage oder mal so eine Frage, ist in der öffentlichen Diskussion dann ein komplett falsches Bild gezeichnet worden in der Vergangenheit? Also, dass Erneuerbare teuer sind und Gas eigentlich die sichere oder günstigere Lösung? Oder ist das einfach völlig falsch? Weil wir haben jetzt gerade eine Studie wieder gehabt, wo rauskam, wenn jetzt dieser Kraftwerksplan von Frau Reiche kommt und da ist wirklich, da habe ich gedacht, ich kipp hinten über, mal wieder, 67 Cent pro Kilowattstunde sind die Stromkosten, wenn dieser Kraftwerksplan so durchgedrückt wird. Da habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn, wahnsinnig teuer. Wir sind jetzt bei irgendwie 38, 40 Cent pro Kilowattstunde. In Deutschland ist relativ teuer, aber das wäre ja jetzt nochmal wahnsinnig viel on top. Das kann doch eigentlich gar nicht unser Ernst sein, wenn es auch eine bessere, andere Möglichkeit gibt. Das müsste man doch in der öffentlichen Debatte dann auch irgendwie anders darstellen, oder?
Ja, es ist halt alles sehr, sehr holzschnittartig. Ja? Also mir hat man zum Beispiel auch vorgeworfen bei der Studie, was halt gar nicht drinsteht, auch nicht untersucht worden ist, ich würde behaupten, wir können alles mit Batterien machen. Ja? Also wir können definitiv nicht alles mit Batterien machen, aber im Moment wäre das das Mittel der Wahl. Und sie helfen ganz enorm bei diesem Thema, das besser auszulassen. Vor allen Dingen, wenn wir noch mehr Sonne und Wind ausbauen wollen, dann braucht man eigentlich auch noch mehr Batterien, um diese typischen täglichen Schwankungen auszugleichen. Das sollte man auf jeden Fall machen. Ich glaube, viele Fakten sind gar nicht bekannt. Ich weiß auch nicht, warum die nicht auch in Wirtschaftsmedien viel mehr betont werden. Zum Beispiel, dass die Preise für Kraftwerke so enorm gestiegen sind. Ja, es wird viel über den KI-Boom geschrieben und was in den USA los ist. Ja, aber die Auswirkung, die das auf uns hat, zum Beispiel auch, dass die Investitionen in solche Anlagen jetzt sehr teuer geworden sind, wird halt nicht drüber diskutiert. Ja? Damit hat ja sozusagen jede Kilowattstunde oder vor allem jedes KW, was ich vermeide durch intelligente Verbrauchersteuerung oder so, das hat ja auf einmal zwei- oder dreimal so viel Wert. Ja? Also das ist ja einfach eine, also gerade so, sagen wir mal, wirtschaftsfreundliche Kreise, die so, wo ich denke, wieso redet ihr nicht darüber? Das ist doch bares Geld zu heben. Das hat mit dieser ganzen Erneuerbaren und was weiß ich, habe mit seinem Heizhammer, hat das überhaupt nichts zu tun. Ja, das ist ein ganz, ganz ökonomisches Thema. Und ein anderer Punkt ist, dass auch nicht zur Kenntnis genommen wird, wie billig die Erneuerbaren geworden sind. Also ich habe in der Studie zum Vergleich mal die Prognose der US-amerikanischen Administration, Energy Information Administration, genommen, was in diesem Jahr 26 in den USA an neuen Utility-Scale, also Großerzeugungseinheiten, gebaut wird. So, und das ist vor allen Dingen Batterien und dann Solar und dann Wind und ein bisschen noch Wasser. So, und da ist auch ein bisschen Erdgas dabei und wahrscheinlich wird das in den nächsten Jahren etwas zunehmen, ja, weil so ein hoher kurzfristiger Bedarf ist für die Rechenzentren, aber auch in den USA, die keinen Emissionshandel haben, wo es jetzt eine Bundesadministration gibt, die eher dagegen drückt oder so, ja, da ist der ganz große Teil erneuerbare, also vor allen Dingen Sonne, Wind und Batterien, ja, so. Und das sehen wir weltweit. Und warum es in Deutschland teilweise immer noch so wahrgenommen wird, das wäre irgendwie ein deutscher Sonderweg, ich weiß es nicht. Also für so ein offenes, exportorientiertes Land ist es einfach nur komisch, dass man nicht viel weiter nach außen dreht. So. Und wenn wir dann an bestimmten Standorten, was weiß ich, Chemieparks oder so, jetzt dann kurz vor sich nochmal ein großes Erdgaskraftwerk brauchen, ja, dann sei es so, ja. Aber die Mehrzahl, die Mehrheit geht in die andere Richtung und das ist der günstige Strom in Zukunft und ja, ich stehe da auch vom Rätsel. Warum das nicht offener gesehen wird, ist es halt sehr ideologisiert, ja.
Also ich muss so schmunzeln, weil Siemens Gamesa geht durch die Decke, die Aktie. Die bauen ja, glaube ich, auch diese Gaskraftwerke, ne? Oder Siemens allgemein. Ja. Siemens Energy, das geht ja durch die Decke. Siemens Gamesa sind die Windräder, aber Siemens Energy sind die Gaskraftwerke, meine ich. Und die Aktie geht durch die Decke. Und jetzt erklärt es natürlich das auch, weil ich habe das gar nicht so auf dem Schirm, dass diese Kraftwerke ja deutlich teurer geworden sind, klar. Und du hast das gerade angesprochen, die Batteriespeicher sind sozusagen ein Teil der Lösung. Und ohne Gaskraftwerke wird es aber auch nicht gehen. Das finde ich immer so verrückt, wenn die dir jetzt vorwerfen, du sagst, man muss alles mit Batteriespeichern retten, sage ich mal. Das stimmt gar nicht. Also das sage ich ja auch immer. Wir brauchen noch ein paar Gaskraftwerke, das sagst du auch. Und die brauchen wir auch in einem gewissen Umfang und wahrscheinlich noch eine relativ lange Zeit, dass sie sogar noch mit fossilem Gas laufen, 10, 15 nee. Jahre, aber dann irgendwann den Umschwung schaffen auf vielleicht Biogas oder Wasserstoff etc. Aber diese Gaskraftwerke, dass man die gar nicht haben will, das ist eigentlich auch ein total falsches Framing in der Öffentlichkeit oder das wird dann uns, ja, ich will mal nicht böse sein, aber mir, ja. uns Öko oder mir Öko, ich frage mich immer, wer so der linksgrün Versiffte ist, wenn er BWL und Bankausbildung gemacht hat. Aber gut, dass eigentlich der ökonomische Faktor da viel größer ist und die Gaskraftwerke schon auch ihre Daseinsberechtigung haben, vor allen Dingen in diesen kritischen Phasen, ne?
Ja, und wie gesagt, der Plan ist ja auch, ich meine, das muss man ja auch sagen, Frau Reiche hat ja auch ganz klar gesagt, es bleibt bei den erneuerbaren Zielen, ne? Das wird meines Erachtens manchmal auch ein bisschen zu sehr dann skandalisiert oder geframed. Also sie steht dazu. Sie hat sogar selber verkündet, in Texas ausgerechnet, dass wir 12 Gigawatt Windenergie onshore extra ausschreiben wollen. Ja. Und sie sagt ja auch ganz klar, diese Kraftwerke, fordert auch die Europäische Union, diese Kraftwerke müssen spätestens 45 oder nach europäischem Recht 2050 auf einen CO2-freien Energieträger umgestellt werden. Das ist aus heutiger Sicht Wasserstoff. Mhm. Ne? Steht über Wasserstoffkredit drin. So, und das halte ich auch für realistisch, dass wir bis dahin so viele Überschüsse haben, wenn wir die Erneuerbaren weiter ausbauen, ja, dass wir sagen, wir gehen mit den Überschüssen nicht nur in die Elektromobilität und in die Wärme rein, sondern dass wir dann auch so viel Wasserstoff produzieren, einen kleineren Teil vielleicht auch importieren, dass wir diese Kraftwerke dann mit Wasserstoff betreiben können. Also insofern ist die Investition in ein Gaskraftwerk jetzt nicht per se falsch. Das ist jetzt wirklich eine Sache des Timing. Also so, wie man eine Versicherung braucht. Man sollte nie überversichert sein. Ja? Und man sollte, weiß ich nicht, wenn man als Student in der WG ist, vielleicht nicht eine Hausratsversicherung haben, die man dann mit 50 hat in einem Eigenheim mit wertvollem Mobiliar und ich weiß nicht was. So, es muss einfach angepasst sein und dass man darüber so schwer diskutieren kann, ist schade, weil wir würden viele, viele Milliarden Euro einsparen können und es ist auch kein Wunder, finde ich, dass zum Beispiel der DIHK oder auch die Familienunternehmen, also ja, die eben nicht als linksgrün versifft bekannt sind, ja, dass die sagen, wir wollen überhaupt nicht so einen Kapazitätsmarkt oder so eine Ausschreibung. Wir wollen eigentlich, dass die Stromlieferanten dafür sorgen, was ja eigentlich auch ihr Job ist, dass sie jederzeit genug Strom bereitstellen können. Ne? Mhm, also einen Vertrag mit dir abschließen, müssen sie auch jederzeit liefern können. Ne? Das ist in allen anderen Märkten so. Ne? Es gibt ja auch keinen staatlichen Milchlieferantenkapazitätsmarkt oder so. Da sagt man daher, da sollten die schon hinkriegen, dass jeden Tag Milch im Supermarktregal ist. Ne? Und wenn es dann mal vielleicht einen Tag im Jahr nicht ist, dann gehst du in den Supermarkt nebenan oder so. Ja, so. Und die fordern halt, dass es so eine Absicherungspflicht gibt, dass man ganz klar festschreibt, meines Erachtens steht das schon im Gesetz, aber man kann es vielleicht nochmal klarer machen, wenn du Lieferant bist und im Kunden eine Lieferung versprochen hast, dann musst du das auch machen. Und wie du das hinkriegst, ob du den Kunden zu gewissen Zeiten abregeln kannst oder eine dicke Batterie hast oder dir Kraftwerkskapazität mit Wasserkraft in Skandinavien oder Österreich ankaufst, das interessiert uns nicht. Du musst einfach nur deinen Job machen und das ist höchstwahrscheinlich billiger, als wenn, Entschuldigung, irgendwelche Beamten in Berlin, also ich habe jetzt nichts gegen Berlin und noch nichts gegen Beamten, ne? Aber wenn die sozusagen festlegen müssen, bis wann wir wie viele Kraftwerke haben müssen und wie die dann aussehen und ob eine Batterie eine Stunde nachladen darf oder nicht oder so. Es ist eigentlich so ein bisschen Kacker, könnte man es fast sagen.
Du hast das gerade gesagt und ich bin ja immer der Mann für die Zahlen, der die liefern muss. Diese Überkapazitäten, die da aufgebaut werden. Also wir haben eben gerade gesagt, wir haben 110, 120 Gigawatt bei PV, wir haben 70, 80 Gigawatt bei Wind. Wir müssen aber, das hat der Ralf hier gerade gesagt, noch weitermachen bei der Energiewende, um sozusagen diese 90% des Jahres wirklich mit Erneuerbaren füllen zu können. Aber dann laufen auch zu vielen Zeiten viel zu viel Wind und Sonne. Sprich, es gibt Studien vom Fraunhofer Institut, die sagen 400 bis 600 Gigawatt an Leistung bei PV, das ist gigantisch viel, und 200 bis 300 Gigawatt an Windleistung. Das heißt, dann werden diese Phasen, wo wir unfassbar billig Strom haben, sehr viele werden. Und diese, sagst du, könnte man dann in Wasserstoff und Bioethanol, Ammoniak, solche Sachen dann da reingehen, weil einfach die Energie, bevor sie abgeschaltet wird, für ein paar Cent so billig zur Verfügung steht, dass man das einfach machen kann, machen sollte, machen darf. Und dann ist aber sozusagen das Problem, was wir jetzt gerade kurzfristig haben, eher diese Überschüsse wegzupuffern. In Kalifornien sehen wir das ja schon ganz gut, da arbeiten die Speicher schon extrem netzdienlich und hauen sozusagen diese Spitzen weg. Dann würden wir jetzt sozusagen 3, 4, 5 Jahre massiv Speicher bauen und dann kommt sozusagen die nächste Phase, wo dann noch angepasst diese Gaskraftwerke kommen müssen. Kann man das so sagen? Weil vielleicht kannst du auch nochmal so einen Satz dazu sagen mit den Kosten versus erneuerbare Fossile. Der Tim Meyer hat letztens eine Grafik gepostet mit 81 Milliarden Euro, die wir für Kohle, Öl und Gas im Jahr ausgeben. Also ich stelle mir immer vor, wenn wir nur einen Teil davon nicht mehr ausgeben, von diesen 80 Milliarden in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt, das sind 81 Milliarden in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt gewesen, das sind ja gigantische Mengen an Geld, die hier im Land bleiben würden. Also Wertschöpfung vor Ort schaffen würden, schaut euch dafür auch gerne die Folge von Claudia Kempfert an, mit der wir da eine Folge gedreht haben über ihr Buch Kurzschluss. Super spannend, wie viel Wertschöpfung eigentlich in Erneuerbaren bringt. Das wäre doch auch also volkswirtschaftlich ein Riesengewinn, oder lieber Ralf, wenn du da jetzt so sagst, ja, man muss schon Gaskraftwerke machen, man muss auch jetzt mal erstmal Batterien machen, dann Gaskraftwerke, aber die Kosten gegenübergestellt auch mit dem, was wir gerade im Moment tun, da ist eigentlich auch genug Geld da, kann man das auch so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also im Bereich der Großspeicher ist es ja so, dass sie sich heute am Markt rechnen, ja, weil einfach noch so viel Volatilität
ohne da Subvention, ist. Ohne Subvention, ne?
Ohne Subvention. Ohne Subvention, ja, so. Ja. Und sie kriegen bloß nicht genug Netzanschlusskapazitäten und nicht schnell genug, so, weil halt, ne, das Angebot so flattert, ne, teilweise auch so im Viertelstundenrhythmus und da kann man Regelenergie anbieten, so, und man sagen, es spricht eigentlich alles dafür, das zu erleichtern, ja, weil ich ja offenbar die auch diese konventionellen Kraftwerke noch bezuschussen muss. Und wenn mir jemand sagt, hey, ich helfe bei dem Problem, ich kann es nicht komplett lösen, ja, bei den Dunkelflauten, aber ich mache das Problem wesentlich kleiner, so, und will gar kein Geld dafür. Stellt mir einfach nur sicher, dass ich einen Netzanschluss kriege und baurechtlich das hinkriege, dann würde ich ja sagen, spricht ja alles dafür. Auch wenn das sozusagen nicht die alleinige Lösung ist. So. Was glaube ich ganz wichtig ist, wie man mit diesen Überschüssen übergeht. Es sind ja keine Überkapazitäten. Also wenn ich das vernünftig nutze, ist es ja keine Überkapazität mehr. Ne? So. Ich benutze aber selber auch immer das Wort Überschussstrom. Ist das Problem, dass wenn ich Elektrolyse zum Beispiel machen will, dass ich natürlich das für eine hinreichende Anzahl von Stunden im Jahr brauche. Weil ein Elektrolyseur, der nur ein paar Stunden im Jahr läuft, das ist viel zu teuer. So. Das heißt, wir brauchen richtig viel Überschüsse, ja. Das muss man auch sagen. Und also viele Skeptiker der Erneuerbaren sagen, da gibt es so viele Überschüsse, jetzt muss irgendwie Schluss sein. Und sagen, nein, das Ganze funktioniert nur, wenn wir noch mehr Überschüsse haben. Nur parallel müssen die auch genutzt werden. So. Und als erstes für die Nutzung ist gerade bei Solar sind es die Speicher, weil ja Solar nun jeden Tag kommt. Ne? So. Das heißt, also so ein Speicher kann jeden Tag Geld verdienen. Ne? So, das habe ich beim Wind nicht ganz so stark. Also bei die so Windphasen sind dann doch länger und da habe ich nicht dieses tägliche Auf und Ab. Also jetzt gerade im Zusammenhang mit Solar viel Speicher bauen. Auch die Heimspeicher sollten dann schlau laden. Ne? Ich glaube, ich muss hier nicht mehr diskutieren, dass das Thema und entladen. Die Autos müssen, die Elektroautos müssen schlau geladen werden. Und seltene Einspeisepulten, sage ich, die gehören in den Wärmemarkt, Heizstab zu Hause, ja, oder auch im großen Maßstab, also was ist Power to Heat, also auch im Fernwärmenetz, auch im Sommer brauchen die Strom, weil die Leute wollen warmes Wasser haben, die wollen ja duschen im Sommer und so weiter, ja, so, da kannst du durchaus, wenn du so einen großen Wassertank hast als Speicher, kannst du da ein paar Gigawatt mal verbraten, in Deutschland weit, ja, so, das kommt so ganz langsam, aber es gibt unheimlich viele Hindernisse, die gerade bei den Netzentgelten zum Beispiel liegen. Und das muss alles abgeräumt werden. So, und dann werden wir irgendwann auch große Teile der Überschüsse mit so vielen Stunden im Jahr machen, dass er sagt, da kann ich relativ wirtschaftlich zum Beispiel Wasserstoff herstellen.
Oder auch Wärme, ne? Du hast es gerade gesagt.
Ja. So, ja, also wobei Wärme, bei Wärme läuft das schon an. Also da finde ich eigentlich, gibt's eine tolle Entwicklung durch die Bundesförderung Wärme, was Großwärmepumpen angeht, was diese großen Power-to-Heat, Elektrokessel angeht, große Wärmespeicher. Wasser ist ein super Speicher. Wenn du sowieso Wärme am Ende brauchst, dann brauchst du es nicht als Stromspeicher, dann kannst du es gleich als Wärme speichern.
Ja,
viel
ja.
billiger. Und ja. Wasser ist nun wirklich absolut ungiftig und im großen Maß vorhanden.
Also da werden wir jetzt auch noch mal hinfahren nach Steierberg. Da haben wir so eine Gemeinde besucht. Die haben ganz viel Windkraftanlagen mit den Bürgern gebaut, also große Solaranlagen mit den Bürgern gebaut und dann jetzt so ein Nahwärmenetz aufgebaut mit einer Biogasanlage und jetzt einem riesigen Kollektorfeld mit 20.000 Quadratmetern Kollektorfläche, wo dann nur drei große Wärmepumpen daneben gestellt wurden. Und der sagte, weißt du, Felix, wenn hier zu viel Strom da ist, dann lassen wir die Dinger rattern. Und dann machen die uns hier den Speicher voll, egal ob nachts im Winter viel zu viel Windstrom da ist oder im Sommer, dann können die sozusagen die Wärmepumpen, die neben diesem Kollektorfeld standen, können dann sozusagen hier nochmal ordentlich Strom verbrauchen, weil wir kriegen im Zweifel sogar Geld dafür, können dann hier den Pufferspeicher noch ein bisschen mehr. Und das war ein Riesending, ne? 23 Meter musste ich gehen, bis ich in der Mitte war. So, also das war ein Riesen Speicher. Also schaut da gerne auch mal vorbei, da werden wir nochmal was berichten. Du hast es gerade aber gesagt, die Speicher, da musst du jetzt noch einen Satz zu sagen. Die Speicher sollten massiv ausgebaut werden und das sollte erleichtert werden. Jetzt habe ich ein Video gemacht auf meinem Kanal zum Netzpaket. Da war es so, dass die Bewertung von Speichern oder die Genehmigungsverfahren für Speicher dramatisch geändert werden sollten. Es sollte ein Bewertungsverfahren eingeführt werden, es sollten Baukostenzuschüsse gezahlt werden, Speicher ist sogar in der Überlegung, Netzentgelte zahlen zu lassen für Ein- und Ausspeisen. Also als ich das gelesen habe, gingen mir die Nackenhaare hoch, weil das war so, okay, wenn du das machst, dann hast du mit Speichern einfacher genau das Gegenteil geschafft, sondern die Speicher werden eigentlich eher schlechter gestellt als heute, als sie jetzt sind. Nur um euch mal eine Zahl zu nennen, im Moment bei den Netzbetreibern sind ungefähr 400 Gigawatt an Speichern zur Anmeldung, warten da auf Genehmigung. 70 Gigawatt sind schon genehmigt, wir erinnern uns, 70 Gigawatt ist die maximale Leistung oder 75 Gigawatt, das, was Deutschland braucht. Das heißt, da sind 400 Gigawatt zur Genehmigung vorliegen, ungefähr 600 bis 800 Gigawattstunden an Kapazität, was schon für so eine Dunkelflaute auch wirklich ein beeindruckender Puffer wäre, sage ich jetzt mal. Da musst du jetzt noch mal einen Satz zu sagen zu diesem Netzpaket, weil als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wir wollen es ja leichter haben oder wir müssen ja eigentlich schneller werden beim Speicher ausbauen. Jetzt soll es nicht mehr 200 Meter sein um das Umspannwerk, sondern nur noch 100 Meter. Also waren lauter so Sachen, wo ich dachte, Mensch, wenn wir Speicher brauchen, dann aber bitte doch nicht so oder wie?
Ja, also ich denke, was man sagen muss, da sind doch viele irgendwie so überrollt worden. Das hat man so nicht vorher gesehen und deswegen waren die ganzen Regularien sowohl im Baurecht als auch was bei Netzanschlüssen angeht, die waren nicht darauf eingerichtet. Da hat man vielleicht auch nicht optimal reagiert. Im Grundsatz finde ich es aber schon richtig, dass man sagt, es muss eine Reihenfolge geben zwischen Projekten, wo einer mal irgendwie was angemeldet hat, und Projekten, wo man weiß, da sind Leute dahinter, die haben schon Projekte realisiert, die wissen, was sie machen, und der Speicher ist auch am richtigen Ort, weil ich kann sie natürlich logischerweise an Orte packen, wo sie einen hohen Nutzen stiften und
genau.
Auch irgendwo anders. So, da würde ich mal sagen, im Grunde genommen ist es richtig. Was das Thema Baukostenzuschüsse angeht, finde ich, die können schon Sinn machen, wenn man sagt, man möchte örtlich steuern. Ja, also wie gesagt, an bestimmten Orten können sie mehr Sinn machen. Und ich belohne auch Speicher, die sich netzdienlich verhalten. Also viele Großspeicher sind ja bisher so gebaut worden und werden, glaube ich, zum Teil immer noch, dass sie Regelleistung liefern. Also das ist ja Energie, die sehr kurzfristig, manchmal innerhalb von Sekunden vom Netzbetreiber abgerufen werden kann, um sozusagen das Netz immer auszuregeln. So. Und da muss so ein Speicher in beide Richtungen jederzeit eben entweder Leistung entnehmen können oder reinpumpen. So. Nimmt überhaupt keine Rücksicht. Ist gerade eine Solarspitze oder ist gerade Strommangel? Ja, so. Das muss er tun, ist auch richtig so. Auf der anderen Seite kann ich einen Speicher natürlich auch so fahren, dass ich sage, zum Beispiel kolokiert mit einer PV-Anlage, wenn ich nur hohe, also er wird immer nur so viel einspeisen, wie noch Platz ist zwischen der Anschlusskapazität und der Solarleistung. Ja, so. Es ist nie mehr. So. Und so ein Speicher wird natürlich nie das Netz belasten. So. Und dann würde ich sagen, ein Speicher, der das Netz nicht belastet oder kaum belastet, der sollte auch keinen Baukostenzuschuss bezahlen.
Ja,
oder nur einen ganz niedrigen.
Ja.
Oder vielleicht sogar, wenn ich sage, ey, der entlastet mein Netz, der nimmt dann die Solarspitzen raus, dann müsste er streng genommen sogar noch Geld kriegen, also negativen Baukostenzuschuss. Und so ein anderer Speicher, der auch viel mehr verdienen kann im Intraday-Markt und in den Regelenergiemärkten, weil er halt jederzeit laden und entladen kann, der hat ein höheres Löspotenzial, so. Dann sollte er aber vielleicht auch sich an den Netzausbaukosten beteiligen. Ja? Also ich würde das nicht schwarz-weiß sehen, sondern wir müssen dann zu einem intelligenten System kommen. Und ich glaube, die Bundesnetzagentur will das auch. Ich hoffe, sie kriegt es auch hin.
Also weil ich habe das nur gelesen und das war so, da sollen auch die Investoren bewertet werden. Und da habe ich gedacht, naja, dann ist das Thema Bürgerenergie bauen ein Speicher wahrscheinlich passé, weil ein RWE im Zweifel eine bessere finanziellen Background hat als jetzt eine Bürgerenergiegenossenschaft aus Steinhude oder Buxtehude oder weiß ich nicht was, ne? Wo ich so dachte, ja, aber natürlich hast du recht, man muss dann hinterher sich das Gesetz genau angucken, weil das war jetzt, sag ich mal, ein Vorschlag, wie es denn dann letztendlich geregelt ist, weil die Speicher sollten schon da stehen, wo sie stehen sollten, aber das ist vielleicht die Zusammenfassung. Wir brauchen jetzt sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell Speicher. Und du hast ausgerechnet in deiner Studie, dass das total sinnvoll ist, weil die Speicher im Preis so dramatisch gefallen sind. Und selbst mit den Speichern sind die erneuerbaren Energien im System günstiger als dieses fossile Kraftwerkssystem, dieses zentralisierte System. Ich danke dir, Ralf, für diese Zeit. Ich habe unglaublich viel gelernt in dieser Folge. Ich freue mich total, dass du hier warst. Und Robin ärgert sich wahrscheinlich immer noch, dass er nicht hier war. Danke an euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Schreibt uns mal gerne eure Fragen, Anmerkungen in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr vom Ralf die Studie gelesen habt, das wäre auch, würde mich auch mal interessieren, und was ihr dazu sagt. Und der Ralf hat natürlich auch einen LinkedIn-Account. Er berichtet da auch über Energiewirtschaft. Wirtschaftliche Themen. Er hat eine Beratungsfirma und ich meine, du sprichst auch zu dem Thema. Wenn dich jemand anfragen würde, kannst du uns mal einen Vortrag halten, dann wärst du sozusagen auch in der Lage, darüber was zu erzählen, wenn es mit der Energiewirtschaft zu tun hat. Machen wir hier nochmal ein bisschen Werbung für dich, ja, und für deine, wie spricht man es richtig aus?
RWID
GmbH, ja. Und dann sage ich danke, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich sage danke an euch. Like das Video, teilt es, schickt es an alle Leute weiter. Und wer jetzt noch nicht abonniert hat, selber schuld, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Ich danke euch und danke dir, Ralf, für dieses wundervolle Gespräch. Ich habe viel gelernt. Danke, danke und bis bald. Macht es gut. Ciao, ciao und tschüss hier von Alles wird Strom.
Vielen Dank zurück.